davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Es ist wieder Podcast-Time. Heidi, Dai und Rock'n'Roll. Hallo Astrid.
Hallo Jochen.
Alles cool bei dir?
Alles bestens.
Sehr gut. Bist du ordentlich eingegroovt für heute?
Ich bin eingegroovt für heute und ich freue mich besonders, dass wir wieder bei Marchese, bei Raketenerna im Studio sind.
In Berlin.
In Berlin-Kreuzberg.
Sehr schön. Und wir haben natürlich wieder Gäste, weil wenn wir den Podcast alleine machen würden, wäre es kein Podcast, sondern vielleicht ein Gespräch. Mhm. Und wir haben heute die Gang zu Gast. Hallo Ben, hallo Matze.
Hello.
Hallo da draußen alle, die mithören.
Genau, schön, dass ihr da seid. Eine Gang, ich sag ja immer, eine Band ist wie eine Gang. Und von daher finde ich den Bandnamen Gang für eine Band total passend. Ich sage auch immer, eine Band kommt auch eigentlich von Bande. Mhm. Und wer so als Solo-Künstler unterwegs ist, der weiß gar nicht, wie super das ist, wenn man eine Bande hat und eine Gang, die zusammenhält und gute und schlechte Konzerte und Erlebnisse miteinander teilt. War das bei euch so, als ihr den Bandnamen gewählt habt? Habt ihr das? Ja,
also du bist genau richtig mit deiner Intuition, weil eigentlich wollten wir Bande sogar ursprünglich wählen als Name und dann gab es das aber irgendwie irgendwo schon.
Die
oder?
Bande. Und dann, ja, es gibt tatsächlich eine Coverband in Bayern, die heißt Die Bande. Und dann haben wir nochmal gefragt und die waren so, nein und bla und Anwalt und den Namen beschützt. Und dann habe ich geguckt, wo die spielen, so irgendwelche Hochzeiten und sowas. Und dann haben wir das Rad nochmal rumgerissen und hatten dann, genau, dann war tatsächlich die Überlegung, Bande, was ist denn Synonym für Bande, was kann man machen? Und dann kam die Gang und irgendwie am Anfang waren wir aber noch skeptisch. Irgendwie ist man immer skeptisch, finde ich, bei Namen am Anfang. So, man ist immer so, aber irgendwann, jetzt ist es einfach so.
Ja, und wie du sagst, also weil es von Anfang an mehrere Menschen waren, die dazugehörten, und sogar auch generationsübergreifend, da kommen wir ja gleich noch dazu, war die Gang einfach klar als Name, weil es auch ein bisschen wie eine Amöbe sein sollte, von verschiedenen Leuten spielbar in verschiedenen Besetzungen und die Songs hinzustellen zu mehreren Menschen. Genau.
Ihr seid sozusagen die Booyah Tribe der Kindermusik. Yeah. Booyah Tribe is picking up metal. Kennt ihr das?
Aber so von wegen, dass wenn gemeinsam gesungen wird, es so ein Zusammengefühl gibt. So, das ist ja auch einfach wichtig. Die Gang, die Fam.
Wobei euch natürlich die Gang mit Ä geschrieben wird. Ne? Ihr habt nicht die amerikanische, sondern ihr habt so eine eigene Schreibweise auch noch mit dem Ausrufezeichen als I und so.
Eine richtig, also optisch schöne Idee, aber bei leider dir, total dumm für die Algorithmen oder so. Dann aber leider ein bisschen halt zu nicht. Spät gecheckt.
Ah, okay. Ist das so?
Teilweise. Mittlerweile geht's, aber es war wirklich so, und da machen wir noch das Ausrufezeichen ins I und wow, wie geil das aussieht. Und dann irgendwann so,
findet leider keiner.
mit dem Ding noch, dann war es echt. Aber mittlerweile findet man uns auch. Aber
Gott sei Dank.
Ja.
Ja, wir haben euch ja auch gefunden.
Ja. Genau.
Ja, und wir haben zu euch hierher gefunden.
Ja, das ist sehr gut.
Finden wir gut.
Wie habt ihr denn zur Kindermusik gefunden? Weil so wie ihr da sitzt irgendwie und wie das, wir haben natürlich recherchiert, wissen wir ja, dass ihr ja nicht irgendwie so von Anfang an gesagt habt, ich mache Musik, damit ich Kindermusik machen kann oder will.
Nicht so sehr. Also am ehesten kannst du da antworten.
Ich kann ein bisschen sagen, genau. Also eigentlich hat das eher so zu uns gefunden, weil ich habe Kinder und ich habe einfach mit meiner Tochter gechillt und Musik gemacht, Lieder spielen. Lieder ausdenken hieß das Spiel, genau. Das war ganz lange, so ein paar Jahre und irgendwann wollte ich es mal festhalten als Zeitdokument, weil die Stimmen von den Kindern und die Freunde und dann kam es eines zum anderen und plötzlich hatten wir einen Plattenvertrag. Also es war tatsächlich recht lang in der Schublade auch, ne? Ich weiß noch, deine Gitarren haben wir aufgenommen. Ein Jahr später habe ich dann, glaube ich, irgendwann dachte ich so, oh, was wird das hier? Es ist so viel Arbeit. Eine Produktion ist eine Produktion, egal ob für Kinder oder für Erwachsene. Ich meine, Kinderfilm machen ist auch, kostet auch viel Geld und Arbeit. Und das habe ich aber in dem Moment dann, ich dachte, ich mache das so ein bisschen so halbgeil, aber das kann man dann irgendwie auch nicht oder ich kann das nicht. Dann, wenn du einmal anfängst, irgendwie alles durchzueditieren und so, dann und den Groove einmal geil hast, irgendwie genau, war das dann so ein Momentum von, oh Gott, das ist so viel Arbeit, ich schick's mal raus. Und dann hatten wir ziemlich schnell eigentlich auch fast nur Major, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Und haben uns ja dann für Oettinger entschieden.
Ja. Das heißt, das sind jetzt Songs, wenn ich das mal so rückverfolge, das sind Songs, die du angefangen hast mit deiner Tochter zu schreiben. Wann, habt ihr die Texte geschrieben oder auch die Melodien, Harmonien und so weiter? Wir haben
halt
gejammt, also
gefreestyled. Ich bin halt, ja, Matze und ich haben auch eine große Liebe zur Improvisation, unter anderem auch mit Worten. Dann hängt man halt rum, spielt Gitarre und dann, weiß ich nicht, sagt man Tier, sagt man das. Also am Anfang ist eher noch so, dass sie so zugehört hat, aber dann, man sieht ja, wie die reagieren, dann nimmt man mal was auf, dann spielt man es nochmal. Dann waren Freunde da, dann wollte sie es denen zeigen. Dann habe ich auch dieses Call and Response, was wir viel haben, das kommt auch einfach daher. Und ich glaube, gerade auf der ersten Platte hört man das auch krass, dass das kommt so aus einer Familie raus, auch die Inhalte so. Und die Kinder haben immer recht, egal was du machst. Wenn du performst, die Kinder lachen, egal wie doof der Joke ist, die haben recht. So, wenn es witzig ist, man muss es nicht erklären. Es ist einfach eine sehr große Freiheit auch. Und genau, und dann wurde es plötzlich natürlich Business. Das war aber dann Step 2 eigentlich. Und diese Phase ging, würde ich sagen, von, sie war so 4, 5. Auf der Platte ist auch ihr erster Freestyle am Ende. Du bist doof, oder lispelt sie noch so, da ist sie 4 oder so. Und dann haben wir angefangen, Vocals aufzunehmen, da war sie 9, also 5 Jahre war das einfach so intern in der Family. So. Und dann, genau, kam dieser Moment von dem Aufnehmen und dann hat die Platte kam raus, da war sie 11. Also der ganze Prozess war für sie eigentlich 6 Jahre, sozusagen.
Und sind die Kids live dabei, wenn ihr Auftritte macht, wenn ihr auf Tour geht?
Ja, nur dass sie jetzt keine Kinder mehr sind.
Ja, ja.
Mittlerweile. Die Zeit geht ja auch an Kindern nicht spurlos vorbei.
Jetzt. Aber die haben noch Bock. Also ich weiß hier, ein Bielefelder Kinderliedermacher, der hat seine Karriere beendet, als seine Kinder nicht mehr mitmachen wollten. Ja. Und dann hat er gemerkt, alleine macht es keinen Spaß. Und Bulli. Er hat, ja, und dann gab es keine anderen Kinder, die mitmachen wollten. Mhm. Die haben dann irgendwann, am Ende haben sie so mitgemacht, um ihm vielleicht noch einen Gefallen zu tun. Aber irgendwann hat er dann, nee, das war dann irgendwie, war dann die Zeit für ihn dabei. Aber die sind noch mit am Start.
Also unsere Prognose war eigentlich auch, dass mit der Pubertät dann so ein bisschen die Lust verloren wird, an irgendwie für Kinder zu spielen von den Mädchen da. Aber die sind total dabei. Also ja, die haben Bock, auch auf Tour zu fahren. Und ja.
Ja, auch dadurch, dass wir halt irgendwie so Reggae, Dancehall, Hip-Hop-igen Sound machen. Die finden es auch cool. Also so. Und auch die Freunde von denen kommen mittlerweile. Und klar, die stehen hinten irgendwie. Aber die checken auch langsam, dass das irgendwie Musik ist mit Groove und so. Und wir haben auch so ein bisschen die Teenager-Zeit auscoronat.
Weil, okay.
Genau. Wir haben gerade unsere erste Tour gespielt. Da waren die dann 12, 13. Also eigentlich bevor es so richtig losgeht. Und dann war erstmal 2 Jahre nichts. Dann waren die 15, 17. Und dann waren die schon wieder, das Mindset war dann schon wieder, okay, da sind Kinder, wir sind, also die waren dann irgendwie schon durch diesen.
Durch den Anti-Prozess.
Die Mutantenphase nenne ich sie mal durch.
Mutabor.
Lass sie in Ruhe, lass sie.
Ist so. Da müssen alle kurz mal durch.
Ja, das stimmt.
Und für welches Alter spielt ihr?
Also, gute Frage. Ich glaube, teilweise sind die sehr klein, die Kinder bei uns auch, ne?
Ja, die Inhalte von der ersten Platte sind für Jüngere noch und die zweite Platte ist dann so bis 12 vielleicht oder noch älter, wie du willst.
Ich würde auch sagen, auf dem Konzert ist die Range so, oder?
Aber genau, wir mischen das dann halt und die Kleinen kommen klar und die Großen kommen auch klar. Und also so von, weiß nicht, die ganz Kleinen sind vielleicht so 4 oder 5 oder so und dann geht's halt hoch.
Genau, so bis Maximum 12, würde ich sagen.
Sowas.
Je dann nachdem, wie lange die Kinder noch Kinder sind.
Ja, dann sind, wenn da noch ältere sind, dann sind es die Freunde von den Sängerinnen, glaube ich.
Genau.
Spielt ihr denn eigentlich alle bei den Ohrboten? Oder
alle von der Gang, meinst du?
Ja, von der Gang oder nee, von der Gang. Ist das 1:1 dasselbe? Oder sind das nur die Wurzeln? Gibt es die Ohrboten eigentlich noch? Da muss die.
Nee, also im Moment, ja, also es ist eher so also er ist eher Vergangenheitsform, weil wir 2017 das Projekt Ohrboten uns ins Regal gestellt haben, so mäßig, und alle machen was anderes. Genau, aber also wie wir hier sitzen, sind die Hälfte der Ohrboten, und dann fehlen noch zwei, und die sind aber nicht bei einer Gang.
Okay, und das war schon auch ein erfolgreiches Projekt, oder?
Welches jetzt?
Ohrboten?
Ja, also ich meine, Erfolg ist ja immer...
ja, woran misst du
es? Genau, also es ist so, ich glaube, für ein paar Leute hatten wir von außen das, was sie sich sehr wünschen mit Musik, aber genau, wenn man selber drin steckt, war es jetzt eigentlich noch nicht so über crazy, aber also im Rückblicken denke ich manchmal schon so, oh, fette Konzerte haben wir damals gespielt, aber
wenn du es dann machst, dann wird ja alles immer so ein bisschen normal, und jetzt so in der Retrospektive war es bestimmt der einflussreichste Wurf, den wir gemacht haben. Aber es gibt viel krassere Bands als die Ohrboten. Also es ist schon noch so ein
wir hatten halt ein Momentum. Es geht ja auch immer ganz drauf, kommt auch drauf an, mit dem richtigen, der richtigen Musik, am richtigen Ort, in der richtigen Zeit. Also es hat irgendwie bei Ohrboten hat es alles so gematcht, und für mich persönlich war das schon so das Ding, wo die Euphorie war schon sehr hoch und dieses Wow, jetzt geht's los, jetzt haben wir es hier, diese Aufbruchsstimmung so, die war schon geil.
Ich empfehle ja immer sehr, das glaube ich, jetzt habe ich schon bei ein paar Podcasts gesagt, ich empfehle sehr dieses neue Buch, oder so neu ist es gar nicht mehr, von Rick Rubin, die Kunst, kreativ zu sein. Da redet er auch sehr stark davon, ihr müsst erstmal definieren, was ist Erfolg. Ich muss als Punkband mich nicht mit Beyoncé vergleichen und sagen irgendwie, sondern ich muss das relativieren und muss das für mich einordnen und für meine Sphären und für das, was ich erwarte oder für das. Also da kann Erfolg auch sein, wenn ich meine ersten 300 selbst gedruckten Kassetten oder selbst kopierten Kassetten verkauft habe, dann kann das schon ein super Erfolg sein. Und das kann man ja immer so und so sehen.
Klar, es gibt viele Arten, und so Konsum materiell gesehen ist Erfolg dann immer gemessen an Zahlen, Klicks, Verkaufszahlen, was weiß ich. Aber ich kann also auch empfehlen, Erfolg, finde ich, lässt sich auch reduzieren auf den Effekt, den ich als einzelne Person habe auf mein Umfeld. Also so messe ich so ein bisschen Erfolg. Oder wie ist meine Strategie, mich zu äußern? Kommt es an? Ja, es kommt an. Ich schaffe es zu inspirieren. Dann wähne ich mich schon erfolgreich mittlerweile. So, es war anders vor 20 Jahren als jetzt. Also, und genau. Ich freue mich, dass es dort noch andere Ebenen gibt als nur die Zahlen, weil
unbedingt. Man kann halt als Künstler kann Erfolg halt echt Gift sein, wenn du einmal erfolgreich warst und dann das die Messlatte wird, so, und du man dann eigentlich vergisst, warum man, wo das eigentlich herkam, was die Grundidee war bei mir, beim Musikmachen, weil einfach Musik machen. Also lass mal treffen und Musik machen, so. Und wenn das dann irgendwie abhanden kommt und es nur noch irgendwie gemessen an Zahlen und so wird, dann kommt da Musik raus, die mit der ich persönlich meistens nicht so viel anfangen kann, wenn das die Ausrichtung ist. Nicht, dass Musik auch erfolgreich und groß sein darf, wenn sie vom richtigen Ort kommt, so, aber das war für mich, glaube ich, so die größte Lektion mit Ohrboten. Dann irgendwann sagen sie, hey, geil, wir hatten Erfolg bis da und das strahlt jetzt weiter und jetzt machen wir weiter und eigentlich machen wir die ganze Zeit Musik und sind kreativ und machen die ganze Zeit das Gleiche und irgendjemand von außen findet es dann irgendwie toll und dann ist es plötzlich, auch mit die Gang war das auch so plötzlich, oh krass, voll geil und so, und man selber, meine Tochter war nur so, oh, was haben denn alle, ich kann die Songs nicht mehr hören. So.
Können wir mal was anderes machen.
Also, es ist ja immer nur irgendwie ein Label, was dann, genau. Und es ist natürlich auch geil, diesen Erfolg zu haben, aber it's a trap. Und meines Erachtens sind auch viele große Künstler daran echt zerbrochen und haben keinen geilen Scheiß mehr gemacht.
Und waren Ohrboten trotzdem eine gute Grundlage für die Gang?
Ja.
ja, Türenöffner an vielen Orten, ja, natürlich. Die Leute haben eine Assoziation. Klar. Ah, ja,
Ohrboten. Bis heute dann hilft es tatsächlich. Klar. Also ich habe die absurdesten Situationen mit Ohrboten. Neulich tatsächlich, bei, als ich mit dem Bestattungsinstitut telefoniert habe, dann meine E-Mail gesehen und so, ja, und danke für die Musik. Und so, okay, out of nowhere. So. Ach, ja. Und das ist schön. Es ist schön zu merken, dass man vor allem irgendwie Leute irgendwann mal abgeholt hat und die einem sagen, ey, ich habe es früher viel gehört und das war so Teil von einer Lebensphase so. Mhm. Der Sound, das ist natürlich schon, also, ja, ich denke, das wünscht sich jeder Artist
irgendwie. Bedeutet das für dich Erfolg?
Ja, würde ich sagen. So ist? Ja, mhm, wenn Leute sich bedanken und auch sagen, ey, geile Songs und das hat mir voll geholfen oder es war so, mhm, ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, die Messlatte. So, aber
so eine Ebene. Ich sehe auch, wer, von wem kommen Props? So, kann ich mit den Leuten was anfangen oder sind die vielleicht auf einer ganz anderen Wellenlänge als ich? Und das sehe ich auch mit viel Freude, dass wenn mir Leute Feedback geben zu Ohrboten, dann sind es oftmals Leute, mit denen ich echt viel anfangen kann. Auch. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar für. So.
Ja. Ja, das macht Spaß, wenn man das, ja, kriegt. Und vor allen Dingen, je unverhoffter es kommt, steht man da und denkt, oh, danke. Ja. Dann hat man so ein inneres Strahlen, ja, und sagt so, meine Frau kann das immer gar nicht so nach, worum freust du dich so? Die Frau hat mich erkannt. Ja. Welche? Die da hinten, welche? Die da, der ganz da hinten, die da, ach so. Und sag mal, was ist denn der Hauptunterschied für euch gefühlsmäßig bei den beiden Dingern, bei so einer Sache wie Ohrboten und bei der Gang? Gibt es da gefühlt für euch einen oder gibt es da gar keinen, sondern ihr sagt, nee, das ist beides Kreativität, das hat gar nicht so viele Unterschiede.
Hm. Willst du erstmal? Also ich habe
auf jeden Fall, ich habe auch paar Unterschiede, ja, schon, ja. Also die Situation für Kinder, Musik zu machen, ist irgendwie spielerischer, sowieso von vornherein. Und wenn du ein Projekt hast, wo du wirklich dich selbst, wo du keinen Puffer mehr zu dir selbst hast, so ein bisschen, wo du wirklich dich zeigst als Künstler und das ist jetzt, das bin jetzt ich so ein bisschen, dann bist du viel verletzlicher. Und wenn dann Leute nicht so richtig das cool finden, vielleicht auch, dann läufst du Gefahr, dass es dich runterzieht mehr. Und bei Gang habe ich den Eindruck, weil wir alle eher so das wie ein Spiel sehen, als was sowieso eine Konstruktion ist, die dazu da ist, dass alle sich finden können und miteinander Spaß haben und was zusammen erleben. So mäßig ist es auch nicht nur die Konzerte, sondern auch stilistisch einfach viel freier. So, es gibt nichts, was es sein muss und wir machen es einfach so, dass es geil ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel in der Vergangenheit, bei Ohrboten waren wir dann irgendwann, es war offensichtlich ein Reggae-Lied, was wir in den Händen hatten, aber wir wollten nicht Reggae machen, weil wir haben ja schon so viel Reggae gemacht. Solche Diskussionen gab es dann über den Stil und über sich verändern und wie soll es sein und ne, es wollte was sein. Und bei Gang wird es halt knallhart als Reggae danach aufgenommen, weil es ist ein Reggae, Punkt. Ja. Und es ist geil so. Mhm. Ja,
diese Leichtigkeit. Kann bei Kindermusik gut die Musikerpolizei umgehen, weil so, die hat ja nichts zu sagen, weil, Moment, ist doch Kindermusik, jetzt beruhigt dich doch mal wieder, wir können machen, was wir wollen.
Hast du noch was?
Ja, ich würde auch sagen, dass das also so als Songwriter halt auch ein ganz anderer Prozess ist, weil einmal, also bei Ohrboten, aber auch bei meinen, also Ohrboten war ja auf eine Art meine Solo-Text-Projekt. Ich habe ja meistens alleine getextet und das mache ich immer noch solo für meine Sachen und da legt man Worte einfach anders auf die Goldwaage, wenn ich da meine Fresse inhalte und sage, that's me, das ist so 100%, was ich denke, fühle so. Und bei die Gang ist es alles wie so ein großer Kinderladen. Wir können über alles einen Song schreiben. Sag mir irgendwie zwei, sag mir irgendwas.
Und wir schreiben Song gleich noch.
Ja, okay, cool. Aber oder man fängt halt an zu jammen und es ist irgendwie eine ganz andere, ist eine andere Spielwiese. Es ist mehr Freiheit da und gleichzeitig ist es auch alles ein bisschen was jetzt banaler, wollte ich sagen, aber so ein bisschen, ja, whatever. Ist ein bisschen egaler, so. Und es hat beides verschiedene Vorzüge. Dafür zu schreiben macht total viel Spaß, geht total schnell von der Hand. Ich habe für mich persönlich entschieden, nur noch zu schreiben, wenn ich es fühle, für mich. Ich schreibe nur noch, also Solo-Sachen nur noch, wenn ich es 100% fühle, weil dann schreibt es sich von alleine und Genau, als einfach so als Musiker, wir können uns jeden Tag treffen und einen Song schreiben. So, die Frage ist, warum? Warum schreiben wir diesen Song? Und für mich geht es ganz viel, und das lockert diese Kindermusik ein bisschen auf, aber bei mir geht es ganz viel um Purpose und hat der Song eine Relevanz. Es gibt genug Songs, die keine Relevanz haben auf diesem Planeten und ich muss dem nichts mehr hinzufügen. Dann mache ich lieber was anderes. Treffe mich mit Freunden oder mache Sport oder so. Und bei Die Gang ist es so weit, das Feld, dass es irgendwie, das hat auch sowas, das ist, dadurch wird es so ein bisschen banal, dadurch, dass man über alles was schreiben kann. Ist ja auch die Kinder, sagt mir irgendwas und dann manchmal klappt es, manchmal nicht. Und manchmal ist es total absurd, aber die lachen sich tot. Und dann jetzt habe ich mit meinem Sohn einen Song angefangen, der ist total inhaltslos, aber er kann ihn jetzt schon auswendig und ist egal. So, er hat recht. Und dadurch ist natürlich diese Offenheit, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber es ist halt Songwriter. Damals war das auch was total Befreiendes. Wir hatten mal ein anderes Projekt, was auch sehr befreiend war. Das war ja eher für Erwachsene. Aber genau, das ist als Künstler auf jeden Fall cool. Und das war, glaube ich, so ein bisschen auch die Sollbruchstelle von Ohrboten, die Musiker waren alle so gut. Das war so, willst du jetzt Reggae oder Hip-Hop oder Rock oder Punk oder Ska oder es ging alles so. Und dadurch verliert man dann so ein bisschen manchmal den Faden und wird kopfig. Und dadurch, dass bei Die Gang war klar, okay, wir machen Ska und Rock, das ist so eine Reggae-Skaige Rocksteady-Platte. Damit sind schon mal dann gibt es irgendwie den Beat, dann kommen die Chang, 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 dann braucht man einen Shaker, wir wollen das und das und das und das, dann braucht man die Bang, 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 Bang vom Piano. Okay, jetzt klingt es erstmal wie Reggae. So, und dann machst du nur noch an und aus und die Spielregeln sind plötzlich so klar. Und wir hatten bei Ohrboten immer das, glaube ich, das Bedürfnis, irgendwie alles
mit Musik weiterzuentwickeln.
Wir mussten da irgendwie immer andere Wege gehen und Galaxien entdecken, die vorher noch nie jemand und so. Und da kann man sich, ist auch cool, es gibt auch echt ein paar abgefahrene Sachen, aber man kann halt so ein bisschen den Song verlieren, was Matze meinte dann halt. Mhm. Manchmal ist einfach, wenn der Song geil ist und man spielt den Reggae, wie er ist, dann ist es halt geil und es funktioniert und keiner hat Fragen. Und dafür bin ich der Gang schon sehr dankbar. Also man arbeitet ein bisschen mit einem Konzept.
Also zum einen mit einem Konzept. Wir haben uns eben auch ein bisschen unterhalten, Matze. Da ist auch viel Improvisation im Spiel. Mhm. Und Improvisation ist ja auch da im Spiel, wo du Wörter bekommst und dann plötzlich entsteht was oder du was entstehen lässt. Bedarf ja schon einer gewissen Offenheit und auch einer verspielten Haltung, so ein Stück weit das überhaupt tun zu können. Ist das eine Lebenshaltung, die ihr mitbringt? Weil Improvisation hat kein Konzept und überrascht ja auch immer wieder. Das heißt ja irgendwie auch offen zu sein für alles, was kommt, auch an Überraschungen. Ist das so ein irgendwie was ihr regelmäßig macht, wenn ihr jammt oder so? Eure Musik davon? Weil also zum einen klingt das so, wir haben ein Konzept, wir machen hier Bam, Bam, Bam und dann steht da so ein Konzept, ja? Und auf der anderen Seite steht da auch so, komm, spiel mal was, ich singe dir jetzt einen Song. Es ist so, wie funktioniert das?
Soll ich was sagen? Ist ja ein Wechselspiel. Also beides ist da, Ordnung und Chaos. Die Struktur wird abgelöst von der Zerstörung meinetwegen, im guten Sinne, weil aus der Zerstörung kann wieder eine Struktur was Neues entstehen. Und so ist die Musik und so ist das Leben auch. Also obwohl ich jetzt als Beispiel, wenn du nach Lebensmotto fragst, ich kann nicht die ganze Zeit improvisieren, sonst komme ich in den Knast, wahrscheinlich. Weil ich bin mit vielen Konstruktionen nicht einverstanden, dennoch zahle ich meine Steuern. Aber als ich 11 war, da ist die Mauer gefallen und da musste ich plötzlich von A nach B schwenken und das ist mir damals gelungen irgendwie und ich bin jetzt auch schon wieder so weit, dass ich merke, okay, die Konstruktion, die wir haben, irgendwie läuft vieles ganz seltsam und ich bin jetzt schon bereit, nach C zu schwenken, aber ich weiß noch nicht, also ich könnte aus meiner Improvisationsfreude auch schon Formen dafür finden, jedoch solange die Struktur noch besteht, sind es weirde Sachen. Ich sehe Leute auf der Straße, die sind auch schon aus der Norm gefallen und da laufen auch einige, wie ich finde, so Meister rum, nicht nur Druffis und Drogenabhängige, sondern ein paar Leute haben es echt gecheckt so und ich habe krasse Begegnungen, wenn ich hier so durch die Straßen laufe. Aber von außen betrachtet erfüllen sie jedes Symptom eines Psychopathen oder so ähnlich oder Psychose, psychotischen. Und genau, habe ich jetzt deine Frage so ein bisschen beantwortet?
Also ich würde sagen, nein.
Nein, ich wollte nur...
Ja. Es ging Improvisation und so,
Improvisation,
ob das ein Lebensmotto ist.
Improvisation ist auf jeden Fall ein Lebensmotto, ich kann es aber nur in einer Struktur anwenden, weil ich muss mich auf etwas beziehen, weil ich sonst die Form total verliere. Also es ist ein bisschen eine philosophische Frage.
Ja. Also das ist eine sehr philosophische Frage. Nur seid ihr an musikalischem...
Ich würde mal so antworten. Also in Bezug auf Musik mache ich das immer so. Also ich jam immer eine Idee. Und dann, also das ist irgendwie egal für welches Projekt, oder? Es gibt einen Beat, ich habe eine Melodie, ich habe einen Text, whatever it is, da ist ein Impuls und dann wird gejammt. Also ich denke mir das nicht aus, sondern Song. Also ich denke, da spreche ich für alle Musiker hoffentlich, dass es irgendwie... Es kommt dann halt so und dann irgendwie irgendwann ist Einsendeschluss und dann hörst du am nächsten Tag die Aufnahme und dann geht's weiter oder so. Und das heißt, das ist schon dieses Improvisieren oder wie müsste es sich anfühlen, wie ist der Flow und sowas. Also geht ja auch ganz viel um Phrasierung. Ich kenne auch viele Sänger, die machen erstmal nur gibberisch und setzen dann die Silben rauf und so. Und bei uns kommt halt diese Textebene dazu, weil wir viel gerappt haben. Mhm. Und das ist halt einfach lustig mit Kindern, weil dann ist es auch manchmal so, dann rappe ich auch ein bisschen langsamer und dann können die was sagen, dann geht es so hin und her und dann irgendwann rappen die dann einfach so, also rappen, reden im Rhythmus irgendwie mit und so. Und das ist dann das Spiel im Endeffekt bei den Kids, aber nur eigentlich wie in Slow-Mo, wenn ich es für meine Sachen mache. Aber es ist das gleiche Game. Mhm. So, wir brauchen jetzt mal schnell, cool, Haifisch, okay, zwei Akkorde, zack, los geht's, Haifisch, irgendwas, I don't know. So. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Und genau, die Sachen, die lustig sind, wiederholt man dann halt immer. Es ist
Und dann, wenn es zu einem Song kommt, dann kommst du in die Struktur. Und da wissen wir halt genau,
wie es irgendwann kommt man halt in die Struktur, ja. Klar. Genau. Ist ja logisch, dann brauchst du. Oder irgendwie, dass das als Song funktioniert. So. Und als Lebensmotto würde ich schon sagen, dass es geil ist, flexibel zu bleiben. So, also, und ich finde, dass die Deutschen da ein extremes Problem mit haben. Mal irgendwie einen Monat mit dem Roller durch Indien fahren und dann bist du ein bisschen entspannter im deutschen Stadtverkehr unterwegs. So, weil, genau, einfach so ein bisschen, ist jetzt ein anderes Extrem, aber einfach dieses so flexibel bleiben und ich glaube, das trifft es vielleicht so als Lebensmotto. Mhm. Be water, my friend. Irgendwie so. Mhm.
Be friend, my water.
Es gibt Kindermusiker, die sind Kindermusiker geworden oder KindermusikerInnen, die sind das geworden, weil sie pädagogische Inhalte umsetzen wollten und gedacht haben, da ist Musik ein gutes Transportmittel für.
Mhm.
Wie ist das bei euch mit die Pädagogik? Habt ihr da auch manchmal so, ich sag mal, so Anwandlungen oder dass ihr so denkt, ah, jetzt könnten wir eigentlich mal so ein bisschen mal so mehr Inhalt da reinpacken oder wie seht ihr das für euch? Oder ist das alles nur spielerisch?
Ja, haben wir da auch, oder?
Wo? Was? Weißt du, das ist so ein pädagogisches, typisches Ganglied? Keine Ahnung.
Nee, pädagogisch nicht, aber schon so, also es gibt ein paar Songs, die haben auf jeden Fall mehr eine Message und manche sind einfach nur über Eis, so.
Ja, ja, klar.
Das stimmt, ich meine, ich habe gerade müde mir vorgestellt, was sehr, sehr revoltemäßig von den Kids ist, so von wegen, nee, wir gehen jetzt noch nicht schlafen, weil wir sind noch gar nicht müde und dann kommt der nächste Tag nach der Nacht und da sind sie dann aber müde, da ist schon so eine kleine Pädagogik subtil mit drin.
Ja, ja, also bei müde, ich glaube, es gibt viele Songs, die das so ein bisschen einfach lustig spiegelt und dann wissen alle Familien, was gemeint ist, so.
Mhm.
Aber ich meine, Robbie Fee zum Beispiel hat schon eine klare Message.
Stimmt.
Oder ja. Banana. So, da gibt es schon ein paar Lines drin, die sind. Aber das ist eher, also das kommt nicht aus so einem, wir haben die Message. Mhm. So, also es ist eher so, lass Geschichten erzählen. Auf der zweiten Platte, Blauer Planet, irgendwie die Welt von oben und so, wie die dann immer die, das sind schon so ein paar Sachen. Aber das kommt eher aus, meistens von Erwachsenen als von den Kids tatsächlich. Also, ich meine, ich bin Berliner, ich bin mit dem Grips-Theater groß geworden, so.
Hm.
Das kommt dann auch so automatisch,
ja.
So ein bisschen. Aber es ist nicht, also, ist nicht gesagt, dass es sein muss. Wir können jetzt auch die nächste Platte gar noch total, also
so gaga sein.
Ja, also es ist irgendwie, it's part of what we are.
Ja, ja.
Mehr als, dass wir das jetzt irgendwie so als Mission haben. Genau. Also wir haben auch einen Song, der wird auch stark kritisiert von manchen Leuten, ein Taschengeld, wo die nur so, Taschengeld ist geil. Und dann so, ja, aber mit dem Geld. Also könnte man schon fast wieder sagen, so, ob die Message so geil ist, aber Maßstab waren halt irgendwie die Teenager damals und für die war es geil und deswegen war es geil und
ja.
Fertig.
Du hast gerade einen Stichpunkt gesagt, ja. Gripstheater.
Ja.
Was hat bei euch, also es sind eigentlich jetzt zwei Fragen an jeden von euch gerichtet, wo hat die Musik euch, also das erste Mal dein Herz berührt und du hast gemerkt, jetzt bin ich angefixt und die Musik ist Teil deines Lebens geworden?
Ohne, dass man gleich denkt, man wird Musiker oder einfach so? Wenn,
Naja, ich habe gestern, als ich die Lebenssongs oder wie nennen wir die, losgeschickt habe, eins von denen hat es bei mir gemacht, so dieses Lied zu hören. Manish Boy Live-Version, also auch wirklich diese Live-Version von Muddy Waters. Mhm. Vorher habe ich auch, ich meine, ich war schon berührt von Musik durch den Gesang meiner Mama zum Beispiel oder zusammen singen und ne, so Dinge, Musik habe ich schon gekannt, aber dann auch Popmusik und so weiter. Aber als dann diese Platte hat bei mir wie so eine Wand eingehauen, so und ich habe plötzlich das richtig gespürt. So.
Das war schon. Ja schon mittendrin bei den Lebensliedern.
Dann habe ich jetzt schon.
Nein, so ist doch super, ist doch nicht schlimm. Da können wir ja, da können wir ja gleich.
Wie alt warst du da?
Boah, da war ich schon ein älteres Kind. Ich würde sagen, so vielleicht 9- oder 10-jährig oder sowas.
Ja.
Ja. Aber so im Sinne von, ich glaube, so alt genug, um so Sexualität zu spüren. Also ich fand es ganz schön geil, das zu hören, so mäßig, wenn ich das so sagen darf hier. Aber das war was anderes als was weiß ich, die Kindergartenlieder, die ich kannte und Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum und so. Das war plötzlich so, oh yeah, so wow. So war es für mich plötzlich, genau.
Dann würde ich sagen, dann hören wir doch jetzt gleich mal einfach völlig ansatzfrei sofort in den Song mal rein.
Ja.
Von Muddy Waters, Manish Boy. Und wir sind mitten in den Lebensliedern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Hören wir rein.
Now when I was a young boy at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man way past 21. You got to believe me, woman, I have lots of fun.
So, Ben, dann kannst du jetzt mit deinem nächsten Lebenslied die Frage jetzt auch beantworten.
Lebenslied, Gripstheater. Also vielleicht noch kurz zum Gripstheater, das ist halt einfach... war halt einfach Teil meiner Kindheit, die Gripsparade und diese ganzen Songs und das Theater und ich habe da auch mal Praktikum gemacht, 2 Monate irgendwie mit 19 und so, also und fand die Songs immer geil, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Erste, was mich berührt hat. Es war auf jeden Fall irgendwie Musik von meiner Mutter, weil man kann ja verschiedene Arten berührt werden.
Ja, sag mir, wie.
Ja, also was mich richtig krass abgeholt hat, war die Michael Jackson Thriller. Das war meine erste CD, da war ich 6, als sie rauskam und die war auf jeden Fall sehr, hat mich sehr geprägt und ich habe ihn einfach gefühlt, der war ja so mit dem Tanz und das war alles so, ja, und so groovy und so, das war einfach nur der Sound so. Und dann gab es auf jeden Fall nochmal, also ich glaube so richtig so ein bisschen so Herz-Dings hatte ich tatsächlich mit Die Ärzte dann so, mit 12 oder so. Da waren die gerade zu dem Zeitpunkt, gab es die gerade nicht, da hatten die ihre Pause, da habe ich die Ärzte entdeckt und ja, auch irgendwie so Mädchen und es ging ja dann ganz viel auch um Mädchen und sie liebt mich nicht mehr und Teenagerliebe und
sie trägt einen roten Minirock.
Genau, Minirock und I don't know, das war, da habe ich ja, so gefühlt zum ersten Mal so Erwachsenengefühle gefühlt, glaube ich, also diese so, oh. Und ja, genau, aber das waren jetzt gar keine von meinen Lieblingssongs, die ich gedroppt habe. Und dann kamen sehr viele so eine Erlebnisse, wo, also, genau, und dann, welche Songs habe ich denn angegeben?
Du hast hier, das erste war von dir, Sublime.
Garden Groove von Sublime. Ich würde ein anderes nehmen, ich würde jetzt auf die Chili Peppers gehen, weil das war, knüpft, also das war dann quasi so, als ich dann 15, 16 war, dann gab es drei wichtige Bands. Eine davon war die Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, wo ich jetzt auch einen Song genommen habe, die Rage Against the Machine, die erste, und die Nevermind. Die kam halt so gefühlt in einem Jahr raus irgendwie. Und
das nicht war, gefühlt, die kam in einem Jahr raus.
Und ich 92. War 15, ich war 15, das war halt einfach nur so.
Ey, was für ein Jahr, was in dem Jahr alles rausgekommen ist.
Oh mein Gott, war das geil.
Ich werde nie vergessen, wie ich Rage Against the Machine das erste Mal live gesehen habe, 92, als völlig unbekannte Vorgruppe von den Suicidal Tendencies. Niemand kannte die Band.
Ich war nicht da, aber wir standen da
und die Band fing an, völlig ausverkaufter Laden, 1,500.
Huxleys, oder?
Nee, in Bielefeld, im PC 69. Und Rage Against the Machine fing an und der Laden hielt eine Nanosekunde inne und dann explodierte die Bude eine Dreiviertelstunde lang. Keiner kannte die Band. Und alle waren, Alter, was war das? Und dann kam Suicidal, das war das beste Konzert meines Lebens, da muss ich gerade erzählen. Und dann kam Suicidal Tendencies.
Oh, die ist aber hart.
Und nein, und wir haben gedacht, ey, wie sollen die denn noch einen oben draufsetzen? Und die haben noch einen oben drauf gesetzt und dann war der Laden Schutt und Asche. Und wir waren hinterher alle völlig paralysiert. Und das sind so Initiationsmomente, das vergisst du dein Lebtag nicht mehr. Das war wirklich
die Psychoten, die du hinterher auf der Straße sprichst.
Das war eine magische, manische Nacht. Das war wirklich. Wir haben in unserem kleinen Dorf, wir wohnen etwas außerhalb von Bielefeld in Jörbeck, wir haben wirklich bis morgens um 5 mit meinen Freunden am Küchentisch gesessen und Bier getrunken, bis mein Vater uns alle rausgeschmissen hat, weil er gesagt hat, ihr müsst jetzt mal, weil es war einfach
krass. Wow, aber die Band zum ersten Mal ist schon, also ich meine, es war schon krass genug, die zum ersten Mal so zu hören, fand ich.
Ja.
Werde ich auch nie vergessen, aber live.
Da war die Platte noch nicht mal raus. Am nächsten Tag wollten alle die Platte haben. Wie war es, Rage Against the Machine kenne ich nicht. Gab's noch nicht, gab noch keine Platte. Die kam, glaube ich, 4 Monate später oder so. Ach komm, dann hören wir doch gleich mal hier in die Red Hot Chili Peppers rein.
Das war halt auch eine der Platten. Ich habe mit Bass angefangen und Bass spielen gelernt habe ich eigentlich mit der Rage Against the Machine und mit der Chili Peppers.
Cool.
Das war so meine. Und dann bei den Chili Peppers vor allem auch dann den Text. Also irgendwie konnte eigentlich alles mitsingen, mitrappen und irgendwie die Basslines.
Ja.
So, das war so meine. Und dieser Song, der war irgendwie. Den fand ich einfach so geil, weil der Sub Psycho Sexy. Der ist irgendwie so lang und hat so ein langes Outro und die haben einfach Musik gemacht und das war so geil. Sowieso damals hat man ja noch lange Musikstücke gemacht irgendwie.
Ja, das stimmt.
Und dann am Ende ging es immer weiter mit Fadeout, glaube ich sogar. Ich weiß es gerade gar nicht, aber es ist wirklich krass.
Und da darf ich gleich noch sehen, in dem Jahr habe ich die auch gesehen, in demselben Laden. Und das war eins der enttäuschendsten Konzerte meines Lebens.
Oh, schade. Nee.
Das war wirklich ganz, ganz hinten bei meiner wir waren so sauer, weil das so schlecht, keine Ahnung, was die an dem Abend hatten. Es war furchtbar.
Anthony und Gesang.
Ganz schlimmer Gesang. Alles, was man auf den Platten liebt, dieses mehrstimmige, dieses poppige, war alles nur Gekräkse und Flier war nur druff und es war wirklich eine Enttäuschung. Ja. Und kurz vorher eben Rage und Suicide gesehen, ich glaube, die waren ein bisschen danach und es war schlimm. Wir hören mal rein und lieben die Platte. Jeder liebt die Platte.
Ja. Finde ich auch. I won't and I don't hang up until I please her. I'm making her feel like an overachiever. I'm taking her away for a minute just to tease her. And then I give her back a little bit deeper. Deeper. He demanded a milk one time.
So, Matze, jetzt hast du bei dir auf der Liste. Du hattest All Along the Watchtower von Jimi Hendrix.
Schön.
Ja, also Jimi Hendrix war mir einfach wichtig. Ja. Und ich habe mich dann für dieses Lied entschieden. Es hätte genauso gut ein anderes sein können. Aber es war noch bevor ich anfing, Gitarre zu spielen, dass ich Jimi Hendrix gedickt habe und mit Kopfhörern jeden Tag die und die und die und dann noch das und jenes Lied hören musste und geschwitzt habe und einfach nur elektrisiert war. Und irgendwann den Typen auch so ein bisschen wie, damals gab es noch kein Google, aber so in der Bibliothek oder was weiß ich, über die Biografie gelesen, wer ist dieser Typ so? Und da stand dann drin, ja, er hat erst angefangen mit irgendwie 16 Jahren oder so Gitarre zu spielen. Und ich so, ach cool, ich bin ja 13. Ich wünsche mir mal eine E-Gitarre zum 14. Geburtstag. Vielleicht klappt es ja so mäßig. Also ohne Jimi Hendrix hätte ich einfach nicht angefangen, Gitarre zu spielen.
Nice. Cool. Ja, ja, groß.
Ja.
Sehr
ja,
cool. Du bist wahrscheinlich nicht allein auf diesem Planeten.
Ja, ja, ich weiß, Hendrix, das ist immer noch, ich hab's dann so wie zur Siesta am Nachmittag habe ich Hendrix laufen gehabt, so wie so einfach, weil es schön ist.
Jetzt stell dir mal vor, wir hätten die Chance, den kennenzulernen, wie die Leute ihn damals kennengelernt haben, wo es sowas noch gar nicht gab. Es gibt eine Geschichte, der hat in London gespielt, einen Tag, nachdem die Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band von den Beatles rausgekommen ist. Und die Beatles waren in dem Club,
weil
Jimi Hendrix da war, weil sie alle sagten, ihr müsst euch den angucken. Und der spielt ihr Lied von der Platte, die einen Tag vorher rausgekommen war.
Er hat sich so angehört.
Und hat es einfach dann an dem Abend mit seiner Band so gespielt, dass die Beatles total geflasht sind. Das kann man sich auch nicht vorstellen.
Oh, wie geil das alles. Ja, dieser Typ außerirdisch. Einfach. Ja.
Ja, ich habe auch die Biografie gelesen. Das ist auch eine krasse Story, ey.
Ah, hören wir mal rein. Ja. Super Lied.
Lass mal reinhören. Jimi Hendrix.
Ach ja, Gott, oh Gott. None will level on the mind. Nobody of it is worth.
Dann auch mal einer erzählt, so dieses Intro ist ja irgendwie verpeilt von Mitch Mitchell, dem Drummer. So, der kommt im Off rein und dann fummeln sie sich schon zurecht so mäßig. Haben angehört, ja, ist doch jetzt nicht so gewollt, aber ist okay. So, das merkst du auch, wenn du es hörst, das ist
ja,
irgendwie...
Ja, das,
ne? Und dann kommt es ganz komisch rein und dann mit dem Gesang sind sie da.
Ja. Ja, es gibt ja noch mehr Fehler. Da gibt es, glaube ich, einen ganzen Podcast oder einen Videopodcast drüber von so einem Typen, der nur über Aufnahmefehler erzählt, die auf Platten gelandet sind.
Ah, super.
So, der wirklich nur, der sucht die alle raus und erzählt ja hier, guck mal, das ist ein Fehler.
Ja,
es gibt
geil.
Da so eine Police-Nummer, wo der beim Bassspielen mit dem Hintern ans Klavier kommt und einen falschen Akkord spielt mit dem Hintern.
Ah, geil.
So kling. Bing. Und sie lassen es genau drin und dann lacht er noch.
Ja.
Das ist alles auf der Platte drauf.
Ja, super.
Ah, geil.
So, Ben, du hast jetzt einen anderen Ben. Ben Harper.
Ja, ich dachte, es war echt schwer. Bob Marley hätte man eigentlich auch erwähnen müssen. Ich meine, der hat, aber hast du noch? Sehr gut.
Kommt noch.
Okay, du machst die Basics. Ja, Ben Harper, auch vor allem diese Platte, wo der Song drauf ist, die war sehr prägsam. Die haben wir auch echt krass gedickt.
Die welche? Die Welcome to the Cruel World.
Welcome to the Cruel World, ja. Das ist einfach eine geile Platte. Groove, das war irgendwie so für mich damals auch ein bisschen so back to the roots. War irgendwie, okay, Schlagzeug, es war nicht so irgendwie auch dieses Bluesige und halt, wie er gesungen hat, Songwriting. Die Platte war einfach wichtig für mich, ja. Und der Song, besonders in den haben wir da auch eine Zeit lang gecovert, oder?
Welches Lied?
Walk Away.
Ja, ich kann immer noch spielen.
Genau.
Ja.
Hat der nicht auch diese super coole Coverversion von In Between Days gemacht?
Kann sein, der hat noch so super viel gemacht danach. Ja. Also genau, da gab drei Platten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich die entdeckt habe. Die habe ich dann noch alle in den CDs, da war ich noch am Traveln in Australien, im Laden mir die CDs geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die damals überhaupt gehört habe.
Discman.
Ja, wahrscheinlich.
Discman.
Und danach habe ich es verloren, leider nie live gesehen.
Ich habe es einmal in einer Columbia-Halle live gesehen und es war zum Heulen schön auch,
ja,
weil vor allem auch du, also ich habe mich vorher gefragt, die verzerrten Gitarren und die sanfte Stimme, wie geht das? Und die machen es einfach, der macht es einfach und die Backings von Schlagzeuger und vor allem dem Bassisten, die kennst du halt auch von der Platte und die fangen an zu spielen, die Lieder und du denkst, krass, es ist ja alles da. Ich dachte, die Chöre sind vielleicht gedubbt, aber die singen, du kennst die Stimmen aller Musiker. So, ist einfach eine krasse Band.
Ist eine geile Band, ja.
Wahnsinn, hören wir rein.
They say time will make all this go away. But it's time that has taken my tomorrows and turned them into yesterdays. And once again that rising sun is dropping on down. And once again you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard.
So, jetzt aber Bob Marley, oder?
Ja,
jetzt bin ich mal gespannt, welchen Song du genommen hast.
Ja, pass auf. Das dritte, ja, Bob Marley ist einfach auch für unsere Ben und meine Geschichte extrem Basis auch so. Und ich habe den Song gewählt Rat Race, nice. Weil auch unter anderem, also ich spiele den auch gerne und der ist geschrieben von Rita Marley. Und das ist speziell dann für mich auch das Kriterium zum Auswählen, weil ihre Schrift, also der Inhalt des Liedes ist so schön gewaltfrei kommuniziert, oder wie soll ich das nennen? Ich habe das selber, dieses Lied schon manchmal in krassen Situationen einfach, in denen ich schon war, wo Gewalt plötzlich direkt vor mir war, angefangen, dieses Lied zu spielen, weil es sehr gut eine Klage ausdrückt über den Zustand, der da ist, ohne jemanden bestimmten dabei zu, wie sagt man, zu beschuldigen, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Mhm. Aber dennoch ist die Klage super stark. Mhm. Und danach bin ich auch auf der Suche. Also mir wird oft nur gesagt, ich kann mich nur entscheiden zwischen Flucht und Angriff. Und das stimmt nicht. Ich kann mich für tausend andere und Millionen andere Sachen entscheiden, die außer Flucht und Angriff noch existieren. Und Rat Race ist für mich genauso ein Song.
Einmal kurz nochmal den Bogen zur Kindermusik ziehen. Hm. Meint ihr, das frage ich mich nämlich manchmal, ob man mit dem, was man in der und mit der Kindermusik, die man macht, transportiert, Kids dazu bringt, über solche Möglichkeiten nachzudenken oder die zu lernen, dass es eben Möglichkeiten gibt, was zu gestalten und eben auch Konflikte zu gestalten, dass man auf Kinder stark Fall. Machen Klar. kann mit ja, dem, was man in der Fall. Kindermusik transportiert.
Also ich hatte das ganz krass mit Grip-Songs. Da waren so ein paar Messages, die sind teilweise jetzt nicht mehr so aktuell, aber so ein paar Sachen, das war voll so, auf jeden Fall, ich checke es, was sie meinen und es muss so sein. Irgendwie doof geboren ist keiner.
Doof wird man gemacht.
Genau, das war so. Das habe ich irgendwie so, ich habe es zwar nicht verstanden, wie, aber es war sofort klar irgendwie.
Das ist die Wahrheit, ja, so, das
und,
stimmt.
Und ich glaube schon, dass man da so den Kids, wenn die dafür offen auch sind, was mitgeben kann. So. Ja.
Ja, ist auch interessant, weil ich, also die Songs, die ich jetzt an Lebensliedern von euch hier sehe, es ist schön, dass du ja, dass du es auch nochmal benennst, dass es von Rita Marley ist.
Ja, weil eine weil Frau muss ausschließlich, dabei sein.
Genau, ausschließlich Männer ausgewählt habt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, welche Frauen haben euch inspiriert? Euer Projekt lebt von weiblichen Inputs, von den Mädchen, die mit euch singen. Die sind jetzt leider nicht mitgekommen. Welche weiblichen Anteile in der Musik inspirieren euch oder ja, gibt es da auch Lebenslieder?
Du meinst von weiblichen Künstlerinnen, Musikerinnen? Ist bei mir tatsächlich nicht ganz so viel, die mich so krass, also das sind jetzt echt alles Künstler, die Platten haben den CD-Player nicht verlassen, so, ne? Diese Art, früher war man ja nur obsessed irgendwie mit so einer Band.
Also mir fallen schon welche ein. Janis Joplin habe ich sehr viel gehört. Missy Elliott fällt mir ein. Oder
stimmt, Missy, ja.
Also es gibt,
es genau. gibt viele, aber also die mich wirklich so, für mich dann tatsächlich, glaube ich, am meisten abgeholt hat in jüngster Zeit war Billie Eilish. So, mhm. Also weil das auch, das kam über meine Tochter rein und was ist denn das Geiles? Und dann irgendwie, also Skunk Nancy, das fand ich sehr geil. Da hatte ich den Momentum mit, die kannte keiner. Und wer sind die denn jetzt? Die war Vorband von Therapy und es war so, es war echt bitter für Therapy. Die sind einfach so krass. War ich großer Fan. Aber so meine großen Helden im Musikbereich waren tatsächlich eher Männer. Aber habe ich noch nie so drüber nachgedacht. So.
Ich habe als Kind auch viel Tina Turner, also Ike und Tina Turner, aber Tina Turner gehört zum Beispiel.
Stimmt, Tina Turner.
Wo auch, ja, ich meine, da ist es halt auch eher so eine Klage, ne? So krasse Showband, aber in ihrer Stimme, da schwingen so ein paar dunkle Sachen mit. Und wenn du ein bisschen, als ich ein bisschen später dann über die Biografie von ihr erfuhr, war auch klar, warum. Genau.
Was ich mal ganz, Tina Turner hat mal gesagt, bis sie 50 war, war ihr Leben scheiße. Was für eine furchtbare Aussage, oder? Mhm. Bis sie 50 war, ja, war krass. Ihr Leben scheiße. Das war mehr als, also sie ist ja keine 100 geworden, das war mehr als ihr halbes Leben, war ihr Leben scheiße. Mhm. Ist doch wirklich furchtbar.
Mhm. Haben wir ein krass. Glück.
Ja. ja, unbedingt, unbedingt.
Also ich hatte so ein paar Frauen aus so Nina, ich war großer Nina-Fan als Kind zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob es zählt.
Doch, warum denn nicht? Nina zählt auf jeden Fall.
Nina war schon, ich meine, es war halt das Phänomen damals. Ja. So, ne? Wer fand, also ich glaube, alle Kinder fanden Nina geil. Bis heute.
auf jeden Selbst Fall. Ich also, im Osten also, hab Nina gehört.
Nee, ist ja auch geil. Also, ja.
Westradio wurde nicht abgehalten an den Grenzen.
Ja.
Wir haben
Björk muss ich noch Björk, nehmen,
glaube ich. Ja. Glaub, ah ja, Björk ist Björk auch ein krasser Lebenslieder-Kandidat.
Also, ja. Björk war auf jeden Fall eine Phase und auch hier so Portishead und diese ganzen
Garbage,
genau, diese ich weiß gar nicht, wie man diese Musikphase nennt, die Engländer.
Trip Hop? Nee, wie heißt das? Keine Ahnung.
Ja.
Irgendwie so.
Also Portishead habe ich auch schon ziemlich krass viel gehört. Da gab es, das war ein ganz darker Winter auf jeden Fall. Ey.
Ben, du hast auf deiner Liste jetzt als letztes noch Sublime.
Ja, Sublime, also die Band habe ich jetzt auch gewählt, weil die so eine krasse Bedeutung für mich und Matze hatte. Und der Song auch, Garden Grove.
Ja.
So, also wir kannten uns eigentlich, haben wir uns kennengelernt, da war ich Bassist und er war Gitarrist und auf einer Jam und dann war so, lass mal Jam und dann haben wir manchmal so gejammt, ne? Das war so unser...
Gejammt, Band, auch irgendwie
gemacht. Da haben wir eine Band gestartet, haben eine Sängerin gesucht, haben keine gefunden.
Aber irgendwann haben wir dann auch uns mal zu zweit getroffen, um auf der Straße zu spielen, so um mal auszuprobieren, wie ist denn und was kennen wir denn? Ah, du kennst auch Sublime. Ach, cool. Dann haben wir uns
drei. Ich glaube, es war sogar tatsächlich so, dass du die Songs.
Eine extra noch gelernt.
Ja, weil ich habe in Australien angefangen mit Straßenmusik und mich dazu entschieden, nicht mehr Bass zu spielen, sondern jetzt irgendwie zu singen. Und kam wieder und meinte, ey, zu Matze, irgendwie hat so ganz okay geklappt, lass doch mal machen. Hier, ich kann drei Songs. Und dann, ich weiß nicht, ob ich dir die vorher geschickt habe. Ich weiß nur,
ich kannte die Musik, aber ich hatte ein Tape. Vielleicht hatte ich von dir ein Tape, das habe ich gehört.
Ich erinnere mich aber gefühlt, dass wir uns im Girlie getroffen haben, das, und dann let's go. Weil ich konnte die Songs singen. Ich glaube, vielleicht konntest du die am Anfang noch nicht komplett mitsingen. Ich weiß es gar nicht
irgendwie
mehr.
So, auf jeden Fall drei Lieder. Garden Grove war dabei und nur mal so zum Spaß.
Drei Sublime-Lieder, ne? Und du hattest so ein Einsammler.
Ja, ein Einsammellied. Und dann so hat es uns drei Jahre, vier Jahre irgendwie am Leben gehalten.
Das war ein glorreicher Moment. Auf jeden Fall so.
Diese Art von Musik machen.
Das war echt geil, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, wir haben drei, vier Stunden gespielt oder so, ne?
Jetzt darfst du nichts Falsches sagen, sonst kommt die Steuer noch hinterher.
Ja, aber wir hatten dann jeder 100, auf jeden Fall hatten wir irgendwie jeder 100 Mark. Und es war nur so, wow, let's go. Irgendwie, das war echt richtig gut.
Ich hatte zu der Zeit irgendwie so einen komischen Handlanger-Job. Den habe ich dann geschmissen, weil ich habe gesagt, so, hier,
Das ist doch viel besser.
Tschüss. Naja, also ja, sicher.
Ja. Naja, das denke ich sowieso ganz oft, wenn manche Leute so sagen, so, boah, als Musiker ist es auch ganz schön schwer durchzukommen. Mhm. Und wenn du dir manchmal denkst, selbst bei einer kleinen Gage, die es manchmal gibt, was andere Leute für furchtbare Jobs machen müssen, um dasselbe Geld zu kriegen. Und du machst das mit so einem grandiosen Job, der dir wahnsinnig viel Spaß macht. Yeah. Da habe ich schon ganz oft Leute angekackt, die mir irgendwie gesagt haben, für die paar Kröten, wo ich gesagt habe, ey, überleg dir mal, was manche Leute machen müssen, um die paar Kröten zu kriegen.
Ja, das ist eine
furchtbare Arbeit, die machen müssen.
Und wir begannen auch damit in so einer Zeit, wir waren so Anfang 20 beide und das war, ich erinnere mich gut, 99. So eine Sache, Geld verdienen war für mich ein totales Mysterium. Also ich wusste nicht, wie man jetzt wo und was muss ich machen. So scheiße. Also jeder, der in dem Alter ist, vielleicht nicht jeder oder jeder, aber viele Leute haben das vielleicht auch oder verstehen das, was ich sage. Heute ist es, sehe ich das, also es ist irgendwie leichter, weil die Möglichkeiten vielfältiger jetzt mittlerweile sind, aber wenn du gerade anfängst, irgendwie dein eigenes Geld zu verdienen, dann ist es echt wie so ein Rätsel für mich. Und die Antwort, ja, weil ich kein Geld, und dann entwickelte, also dann war plötzlich so eine Nische da, wo wir nie weniger als so und so viel gemacht haben und immer richtig gut bezahlt. Und dann war es so, ach so, ja, das meinte ich doch. So von wegen, dass es nicht so schwer ist, sondern dass es einfach läuft und dass ich dabei wachse und genau.
Ja. Kennt ihr den Unterschied zwischen Comedians und Kabarettisten?
Na?
Nee. Kabarettisten machen es wegen des Geldes und Comedians wegen dem Geld.
Ja, ja. Das habe ich schon mal gehört über Poeten und Hip-Hopper.
Ja, genau. Das Geld wegen dem Geld.
Ja. Okay, wir hören mal rein, Subline, und überleg mal bei Subline, wenn der arme Kerl noch leben würde, was aus der Band hätte werden können.
Diese Platte, muss man nochmal sagen, die war wirklich wichtig für uns auch. Ja. Also die haben wir krass
Aber gedicht. Da kenne ich auch ganz wenig Leute, also zumindest so
in unserer Generation,
die nicht haben. Also wer so ein bisschen in der Musik, also ich sag mal, die meisten, die Chili Peppers und Rage Against the Machine haben, haben fast auch alle dieses Sublime-Album irgendwie. Hören wir jetzt mal rein.
Garden Grove.
We took this trip to Garden Grove. Smelled like Lou Dog inside the van. Oh yeah. This ain't no funky reggae party. $5 at the door. It gets so real sometime. Who wrote my rhyme? I've got the microwave. Got the VCR.
Krasses Trio, ne? Ich höre es auch jetzt manchmal noch so, die Mucke, und denke so, also ich habe das manchmal, wenn mir eine Band sehr gut gefällt, dass ich dann anfange zu schimpfen, so was denen einfällt, so geil zu spielen und so.
Mich hat damals unfassbar beeindruckt, diese Fotos von dem tätowierten Kerl mit seinem Baby auf dem Arm, auf dem Cover.
Das war das Cover.
Ja, ne, wo er dieses geht, wo ich dann so dachte, so ey, wow. Und dann zu wissen, als ich die Platte kriegte, war er, glaube ich, sogar schon tot. Mhm. Und wo ich dann dachte, ey, was
Legende.
Für, ja, was für ein Kack.
Ich fand an diesem auch immer, das war irgendwie so ein gefühlt so ein fetter Ami mit Tattoos und dann diese geile Stimme. Ich konnte das gar nicht verbinden in meinem Kopf, das. Ich habe auch nie Live-Videos gesehen, fällt mir gerade ein. Also es war dann, aber ja, diese Platte, da war irgendwie so viel, die war so inspirierend. Reggae und Blues und irgendwie das Punkige und Skyge und
Hardcore dran.
Ja, das war echt groß.
Ja.
Und hat einfach so geil gesungen auch.
So, ich glaube, wir können jetzt aber mal ein bisschen kreativ werden, oder?
Yes. Mhm.
Ihr habt ja eine kleine Gitarre, oder ist das eine Ukulele oder eine Gitarre?
Das ist eine Gitarre, das ist die Framus à la Playa. Das ist eine Framus-Gitarre, mit der ich rumlaufe.
5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, das ist ihr Name, Framus à la Playa.
Gestreift, Schule, Universum und Traktor.
Sehr gut, wir machen weiter. Ben war gerade Pipi und jetzt sind wir alle wieder frisch.
Total relaxed.
Und jetzt können wir ganz relaxed den beiden zuhören.
Ich muss erst mal stimmen.
Ja. Stimmung.
Wer stimmt, fällt den Kameraden in den Rücken.
Oh, ist die verstimmt. Was wollen wir für einen Style machen so?
Irgendwas Langsames.
Irgendwas Langsames, ne? Wollen länger überlegen, ne?
Ja, genau. Genau. Genau.
Unter ganz langsam. Nicht langsam, aber irgendwie irgendwas, wo man entspannter als, weiß ich nicht, zu improvisieren kann.
Willst du rappen oder was?
Weiß ich nicht. Wir fahren zur Schule mit unserem Traktor. Oh, wir fahren zur Schule mit unserem Traktor. Aber es fehlt ein Faktor. Wir stehen vorm Gartentor. Wir fahren mit dem Traktor.
Einfach in den Garten.
Ich nehme einen Spaten. Und fange an zu graben. Da sehe ich die Schwarzen. Und ich sehe auch die Weißen. Packe sie zusammen.
Weil sie gestreift sind.
Und dann sehe ich die Streifen. Der Fahrer mit dem Traktor direkt in dein Backrohr. Vergisst du wohl den Faktor? Die Schule hat zu, trotzdem nehmen wir den Traktor.
Nehmen wir den Traktor.
Ja, wird es noch abstrakter? Wir bauen um und der Untergrund verlässt uns hoch ins Universum.
Versum.
Ich sehe hier alles verkehrt rum.
Kehrt rum.
Und wir fangen an zu landen. Direkt mit dem Traktor.
Mit dem Traktor.
Check doch mal den Faktor.
Mit
dem Traktor zur Schule.
Den Traktor zur Schule.
Weißt du, was ich suche?
Weißt du, was ich suche?
Ich suche eine Antwort. Ich weiß nicht den Standort. Aber ey, ich fand dort. Etwas mehr als die Quersum. Bis ins Universum.
Sehr cool. Das glaubt euch doch keiner, dass ihr das gerade hier geschrieben habt. Wenn Sie den Vertrag bitte hier unterschreiben, ich kaufe Ihnen das Lied sofort ab. Fantastisch, sehr gut, sehr gut.
Schwarz hat die Weißen gestreift.
Sehr gut, sehr gut. Kennt ihr Der 35. Mai von Erich Kästner? Da gibt es das Mädchen Petersilie und die ist schwarz-weiß kariert, weil sie Vater und Mutter und dann kommt ein schwarz-weiß kariertes Mädchen raus und das heißt Petersilie.
35. Mai.
Von Erich Kästner, genau. Ihr Lieben, ihr seid eingeladen auf einer Party bei Johnny Cash und seiner Frau June im Hause Cash. Unter anderem sind andere Gäste da, Jimi Hendrix, Muddy Waters, Bob Marley ist da, Sublime sind da, die Red Hot Chili Peppers und natürlich auch Ben Harper.
So ein Zufall.
Und im Hause Cash ist es üblich, dass man sich den Eintritt verdient, indem man ein selbstgeschriebenes Lied vorträgt und sich damit praktisch den Respekt der anderen Gäste erwirbt. Welches Lied von euch, von die Gang, würdet ihr spielen?
Von die Gang?
Natürlich.
It gotta be an English song. There were a lot of English-speaking people.
Das ist das Universelle. Ach so, bei den Johnny Cash verstehen immer alle alles.
Also, mein Sohn hört richtig gerne Blauer Planet.
Ja, dann let's do
und den können wir safe nicht live performen.
Nee, aber den können wir hören.
Den können
und
wir
bei
hören.
Johnny Cash's Party da und so kommt es bestimmt auch
super. Puppet Masters machen auch noch mit. Die sind auf der Party.
Auf jeden Fall Hip-Hop.
Fantastisch, dann hören wir da rein.
Ich wache auf, ganz früh am Morgen, wackel aus dem Haus, muss erstmal was besorgen.
Lecker,
aber ey, irgendwas ist komisch, über mir schwebt was Buntes, Großes. Es hat runde Ecken, das ist unglaublich, wenn das hier kein Traum ist, steh ich vor einem Raumschiff. Sound und Blitz, Stroboskop dampft und zischt, es zieht mich hoch in ein gigantisches Licht. Plötzlich sehe ich drei Gestalten, fusseliges Fell, blaue Federn und Falten.
Hallo, guten Tag!
Und sag mal, es gibt eine Verwerfung im Raum Zeitkontinuum und ihr fallt in so eine Spalte und trefft beide, ihr jeweils, euer 20-jähriges Ich. Was würdet ihr dem sagen?
Gut, Junge, weiter so.
Ja, würdest du sagen?
Ja, warum nicht?
Ich würde mir sagen so, ey, chill out, Alter.
Ja, chill out. Cool.
Mach dir nicht so einen Stress, wird schon das werden. Einfach so viel weiß ich nicht, war das so anstrengend mit 20 irgendwie.
Ja, es ist ja so. Ja, man macht sich so viele, hat viele Fragen und Existenzängste vielleicht und Zukunft, was, wie soll es werden und was soll alles und so.
Ich glaube, wir haben fast das Gleiche zu uns gesagt.
Genau.
Also die Intention war so,
chill, ey, mal,
alles gut, chill,
es ist okay,
weitermachen und genieß ein bisschen mehr den Ausblick zwischendurch.
Ja, ja.
Glaube ich, mein Ratschlag.
Sehr gut. Astrid hat jetzt noch die abschließende und universelle Frage, die mal Grundlage dieses Podcasts ganz am Anfang war.
Ja.
Und die auch in, dem, in der gesungenen Zeile im Titelsong zu diesem Podcast vorkommt. Ah. Astrid,
ja,
die Frage
der Podcast
lautet,
heißt ja Hardy Die und Rock'n'Roll. Mhm. Und die Frage, die dort mal gestellt wird, ist, Kindermusik, kann man davon leben oder geht das nur so nebenbei?
Ah, das ist die Frage.
Mhm. Kann man davon leben?
Also, gute Frage. Ich glaube, wir haben es noch nie wirklich drauf angelegt, tatsächlich. Also, wenn ich mir alle meine Projekte angucke, die ich so mache, müsste ich eigentlich, wenn ich es ökonomisch betrachte, nur die Gang machen, weil das läuft tatsächlich am besten. Also der Markt ist sehr dankbar. Ich wüsste jetzt nicht genau, ob wir davon leben könnten. Das wäre wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Aufwand. Da müssten wir ein bisschen mehr Gas geben, so damit. Aber ich glaube, wenn wir es drauf anlegen würden, könnten wir davon leben, würde ich mal sagen. Aber wir wollen noch eine andere Sache machen außer Kindermusik.
Das ist ja die spannende Frage. Würdet ihr davon leben wollen?
Ah.
Ja.
Das ist ja zum Beispiel, das ist ja so, wie du das jetzt gerade praktisch als Antwort auf die Frage formulierst,
ja,
käme das so als zweite Frage dahinter. Weil es gab durchaus Podcast-Gäste und Gästinnen, die gesagt haben, auf keinen Fall will ich davon leben. Ich will das ja einfach so machen.
Ja.
Ja,
aber
ja,
wie ist das bei euch? Könntet ihr euch das
vorstellen? Ich muss noch so dazu ändern, dadurch, dass ich das mit meiner Tochter mache und die einfach auch noch jetzt gerade ihr Abi macht und sowas, bin ich so, es ist immer so ein bisschen, dass ich sie damit einberechne, wie viel wir machen und wie viel geht. Und, klar, jetzt wird sie auch immer älter und hat auch Bock und findet auch die Gagen ganz cool. So. aber das war schon irgendwie ein Unterschied zu anderen Bands. Da waren einfach 12-Jährige, 13-Jährige, einmal konnten die dann auch nicht spielen und da brauchte man irgendeine Dingsbums-Genehmigung von Jugendarbeitsschutzgesetz und so ein Quatsch. Also es wurde einfach teilweise ein bisschen komplizierter so und das ist einfach ein krasser Faktor bei uns, die Teenager. Also ich glaube, wir hätten schon auch anders Gas gegeben teilweise. Und gerade ist es so ein bisschen so, dass wir auch sagen, so, hey, habt ihr Bock auf mehr? Also ja, geil. Ja, da müsst ihr auch mal ein bisschen jetzt irgendwie ein bisschen mehr dazu beitragen, weil es und dann sind es halt doch noch Teenager, was auch cool ist, aber busy mit anderen Sachen.
Ich denke auch, also wenn man davon leben, also man kann davon leben, aber mir selbst ist es auch wichtig, verschiedene kontrastreiche Situationen in meinem Leben zu haben. Und wenn, also wir haben die Erfahrung schon gemacht mit Ohrboten, wie es ist, von nur einem Projekt zu überleben. Und das ist dann kompletter Monofokus. Und der ist mir nicht so gut bekommen wie jetzt dieses breitere Spektrum an Tätigkeiten zu haben. Und das nährt mich auf andere Weise. Also oder auch auf eine wichtige Weise, wo ich dann gerne die Kindermusik dazu zähle, aber jetzt nicht, wie sagt man, du musst nicht deinem Steckenpferd die Zügel anspannen oder sowas ähnliches. Also es kann frei sein und ich kann auch mit anderen Sachen das Geld reinholen und Musik mache ich prinzipiell nicht des Geldes wegen, sondern vom Herzen.
Also ich glaube, es wäre schon okay, wenn wir ein bisschen mehr damit verdienen würden, aber irgendwie geht es einfach nicht so krass darum bis jetzt. Aber es ist ja auch immer eine Frage, ob man sich das erlauben kann. Also wir haben dieses Jahr auf jeden Fall ein paar Gigs abgesagt. Es wäre jetzt schon auch cool, die Kohle zu haben, aber es war dann so, na gut.
Zu zweit sind wir keine Gang.
Ja. Also, genau, Beispiel. Zu zweit können wir nicht spielen so. Dann würde auch einiges verändern. Ich glaube, dann würden wir auch ein paar mehr Gigs spielen. Aber es gehören schon auch einfach mindestens zwei Teenager dazu jetzt auf der Bühne. So mal, like, hi, ich bin die Gang.
Ihr Lieben, das war ganz, 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 ganz schön, dass ihr da wart. Das hat total Spaß gemacht. Das war ein total inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, wir haben euch ein bisschen besser kennengelernt.
Ja, ich fand es auch recht super nett, oder?
Ja.
Schön, auch dich mal wieder zu sehen.
Ja, wir sehen uns zu sehen. Danke.
Ja, toll, jetzt bringen wir euch schon dazu, dass ihr mal nebeneinander auf dem Sofa sitzt oder was.
Ein bisschen so ist es tatsächlich, ja.
Ja.
Es gibt wie immer alle Songs, über die wir heute geredet haben, nicht nur haben wir die zwischendurch als Ausschnitt gehört, sondern es gibt eine Playlist zu diesem Podcast, wo die Songs in ganzer Länge auch zu hören sind, für alle die, die dann mehr wissen wollen. Und wir sagen...
Und wir bedanken uns noch bei Marquese, bei Raketenerna.
Danke, dass wir in deinem Studio sein durften.
Danke schön dafür. Wir danken auch dem Netzwerk Kindermusik e.V. Wer es nicht kennt, check it out. Und verabschieden uns für heute, oder Jochen?
Genau.
Gibt es noch was Wichtiges zu sagen?
Nein, alles gesagt. Das war ein schöner Podcast. Okay. Danke, Ben. Danke, Mats.
Yeah, bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?